GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der im deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die Evolution des Internet eintauchen. Ich habe heute wieder meinen Freund Fejas vom Krypto-Podcast zu Gast und wir sprechen mal so ein bisschen über aktuelle Themen. Doch erstmal, Fejas, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Wir genießen den Sommer und sei es mit dem Wetter oder mit den Kryptozahlen, die gehen ja manchmal hoch, manchmal runter, aber wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen.
Ja, vielleicht sehen wir bei Krypto auch einfach das, was wir beim Wetter sehen, ne? Die Verhältnisse werden einfach immer extremer. Wir haben extrem heiße Tage und dann wird's wieder, kühlt sich's wieder richtig ab und es kommt ein großes Gewitter. Und so ähnlich sehen wir es ja in Krypto auch. Also es ist zurzeit, wir sprechen zwar ja irgendwo noch vom Bullrun, aber es ist ja nicht so, war es vielleicht auch nie, ne, dass es steil bergoben nach oben geht oder so, wir jetzt schon in dieser Phase sind, wo schon nur FOMO ist, sondern wir sehen ja wirklich auf und ab. Vielleicht so, was ist so deine aktuelle Einschätzung? Vielleicht, du bist ja auch ganz nah dran am Markt und auch deinen täglichen Updates natürlich. Also an der Stelle, das haben wir alles unten verlinkt, aber der Krypto-Podcast unbedingt abonnieren und reinhören, weil da sind alle wichtigen News gecovert. Aber vielleicht so auf einer Meta-Ebene, wo siehst du uns da eigentlich gerade, was so ein bisschen die ganze Situation im, beschränken wir uns mal kurz auf Krypto oder gehen wir erstmal kurz in Krypto rein, bei Krypto angeht, ja. Also wo stehen wir gerade, was ist die Situation?
Ja, ich würde sagen, wir sind so ein bisschen in einer seitwärts Langeweile-Phase. Also wir hatten ja Anfang des Jahres einen ziemlich großen Event mit dem Bitcoin-ETF. Und mittlerweile muss man auch fairerweise sagen, diese Bitcoin-ETFs, die sind fast schon Mainstream geworden. Also gerade letztens sind ja die Statistiken herausgekommen, dass im Q2 66% der institutionellen Investoren entweder ihre Kryptos gehalten haben oder sogar vergrößert haben. Ich sage zwar Kryptos, meine hier aber jetzt die Bitcoin-ETFs. Und nur ein Drittel von den Investoren hat ihre Position entweder reduziert oder sogar komplett aufgelöst. Und zudem ist jetzt der Ethereum-ETF gekommen. Die traden jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Und da war jetzt die Entwicklung auch eigentlich genau, wie es zu erwarten gewesen ist. Wir hatten große Abverkäufe bei Grayscale und die anderen ETFs, die einen Teil zumindest abfangen. Gleichzeitig ist letzte Woche ja etwas passiert, das die gesamten Märkte eigentlich so ein bisschen schockiert hat. Und das zeigt so ein bisschen aber auch, wie vernetzt das gesamte System auch irgendwo immer noch ist. Also das Ganze hat so ein bisschen angefangen mit Warren Buffett und seiner Auflösung der Apple-Position, die er ja als absolute Langzeitfirma immer gehalten hat. Das hat schon die Märkte so ein bisschen beängstigt. Und dann ist diese Story aus Japan herausgekommen, dass die Bank of Japan die Zinsen anheben wird und plötzlich funktioniert dieser Yen-Carryover-Trade nicht mehr. Und parallel dazu, und das hat fast die meisten noch eher erschüttert, kam dann Jump Trading. Das ist ein großer Investor, Market Maker und Trader in der Kryptoindustrie unter anderem. Und die haben einen großen Teil ihrer Ethereum-Position aufgelöst. Und das hat dann zu einem ziemlich starken Abverkauf in der Kryptoindustrie geführt, was uns dann quasi diesen Black Monday mehr oder weniger beschert hat, diesen 5. August, der hat dann ziemlich starke rote Zahlen im gesamten Markt eigentlich auch verzeichnet hat. Und was ich momentan so ein bisschen vernehme, ist, auf der einen Seite haben wir extrem viele bullische Möglichkeiten und Werkzeuge, eigentlich in Kryptos zu investieren. Wir haben diese ETFs, die ETFs werden immer mehr Mainstream und von den Großen akzeptiert. Und trotzdem dürfen wir natürlich auch nicht vernachlässigen, dass es Sommer ist, dass vielleicht eine gewisse Langeweile da ist. Und vor allem, und das finde ich fast noch das Wichtigere, dass die Anwendungsfälle für Krypto noch nicht da sind, wo wir sie gerne hätten. Uns wurde das Gelbe vom Ei versprochen, das ist jetzt leider noch nicht da. Und jeder, der sich mit Innovation und Technologie ein bisschen beschäftigt, weiß, das ist nicht etwas, das einfach so in 2 Monaten mal kommt, sondern es ist ein langsamer und langwieriger Prozess. Wir erinnern uns, oder einige Hörer erinnern sich vielleicht noch an die Dotcom-Blase in den 2000ern und 2001, auch da hieß es, das Internet wird jegliche Probleme lösen. Aber es ging dann wirklich nochmal 4, 5, 6 Jahre, bis das Internet so Mainstream geworden ist und dann mit dem iPhone auch nochmal eine zusätzliche Stufe an Nutzern gewonnen hat, dass es heute eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Krypto als Industrie, vor allem so im Mainstream, ist noch eine sehr, sehr junge Industrie. Das heißt, die Anwendungsfälle, die bleiben noch aus. Und weil die halt wegbleiben, sind die Leute ein bisschen frustriert. Also die Versprechen, die wir uns alle 2021, 2022 gemacht haben, vielleicht auch jetzt Anfang des Jahres, die sind jetzt halt noch nicht eingetroffen. Und das spürt man ein bisschen im Markt, weil kleinste Bewegungen die Leute sofort erschrecken. Und dann heißt es, ja, das ist da sowieso nichts. Ich dachte sowieso nicht, dass Krypto durchkommt und so. Und das habe ich das Gefühl, das spüren wir. Das spüren wir vor allem bei Ethereum, muss ich sagen. Also es ist so ein bisschen eine Anti-ETH-Bewegung am Laufen. Finde ich sehr, sehr interessant zu beobachten. Es ist Anti-ETH pro Solana momentan. Das ist so ein bisschen die Einstellung. Vielleicht ist es bis zu einem bestimmten Teil auch zu akzeptieren, dass Ethereum halt auch nicht da ist, wo man das gerne hätte, dass es immer noch relativ langsam ist und teuer. Dafür haben wir aber die L2s, die Solana und zum Beispiel auch der Binance Chain den Rang ablaufen und Solana das mit einem eigenen Ökosystem zu kämpfen hat. Also ich finde die Entwicklung sehr spannend, aber wir sind definitiv in einer, ich sag mal, langweiligen oder so ein bisschen Maintenance-Phase des Runs angekommen. Ob wir das jetzt den Bullrun nennen oder einfach den Anfang des Runs, das ist die andere Frage.
Finde ich sehr spannend. Also auf der einen Seite auch gut, wie du am Anfang gesagt hast, ne, so können wir ein bisschen den Sommer genießen, können auch mal abschalten und müssen nicht 24/7 dann Kurse verfolgen, Entwicklung verfolgen, News verfolgen. Und ich muss sagen, ich genieße das auch momentan da. Touch grass, sagt man so schön im Englischen, also einfach mal rauszugehen. Einfach mal auch ein paar andere Sachen zu machen und ja, finde es auch ein bisschen langweilig. Ich finde interessant auch so die Emotionen, also eigentlich die Emotionen auch gerade, auch am Black Monday, da war eine kurze Panik da, auch so in der Bubble und dann habe ich relativ schnell auch die Stimmen wahrgenommen, die gesagt haben, oh, das ist eine super Chance zum Nachkaufen. Also die haben das dann schon, die ersten haben es schon verglichen dann auch mit Covid 2019, wo ja auch so ein riesiger Drop war und große Panik an allen Märkten und Krypto relativ schnell auch zurückgebounced ist. Und so ähnlich, also ich glaube vom Event nicht vergleichbar, weil du hast auch gerade gesagt, es sind ja einfach verschiedene, also da war es ein Auslöser und der war, gut, der war, das war ein Black Swan. Jetzt waren es mehrere Auslöser, die auch zusammenspielen und wir sehen auch diese Verkettung einfach immer mehr, diese Vernetzung im Markt und ich glaube, da wird es spannend, einfach auch über die nächsten Jahre zu sehen, wie sich Krypto als Asset verhält. Also ich glaube, das ist ja so der Use Case, der einfach da ist, der jetzt auch so ein bisschen über das Jahr mit den Bitcoin-ETFs, mit dem Ethereum-ETF jetzt so ein bisschen formalisiert wurde auch, wo man sagt, okay, also es ist ein Asset und es ist irgendwo an der Börse auch angekommen und es wird von den Fonds genutzt, es wird auch von denen genutzt, die vor Jahren noch sich komplett dagegen gesträubt haben und gewettert haben. Also interessante Entwicklung dahingehend und da, ja, wird es auch spannend, glaube ich, inwieweit wir überhaupt noch diese klassischen Zyklen dann sehen werden. Also die schwächen sich ja eh immer mehr ab über die Jahre. Die Frage ist aber, also wenn wir an effektive Märkte irgendwo glauben, dann ja, macht irgendwann dieser Vierjahreszyklus auch keinen Sinn mehr, wenn jetzt Big Money drin ist und jeder weiß, dass wir in diese Zyklen haben, sondern dann wird sich das ja auch ausnivellieren. Von daher, ja, ich bin auch gespannt, deswegen auch so das Thema Bullrun. Natürlich die Frage, ne, sehen wir das noch so klassisch überhaupt oder wird es vielleicht ein eher schleichender Prozess und es wird sich einfach immer mehr angleichen, auch an Aktienmärkte. Siehst du für, sagen wir mal so, die nächsten Monate bis Jahre noch die Chance, dass wir so einen Bullrun in dem Sinn, wie wir es bei Krypto bisher erlebt haben, dass wir das sehen oder eher nicht?
Ich glaube schon. Ich glaube, gerade während der Krise in den letzten Tagen gab es ein, zwei Statements, die haben mich überrascht und so ein bisschen zum Denken angeregt. Und ich glaube immer mehr daran, und das war Kobe, der gesagt hat, Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist nicht wie der Run 21-22, sondern wir sind eher im 2019. Und vielleicht, jetzt könnte man mit wie gesagt, das, was du gesagt hast, dass wir am Montag quasi diese Covid-ähnliche Angst gehabt hatten, diese Korrektur, wobei man ja fairerweise sagen muss, da gab es ja ähnliche Charts. Wenn man den Covid-Chart und quasi den Chart von letzter Woche aufeinander legt, dann müssten wir jetzt nochmal minus 50% runtergehen. Das möchten wir natürlich nicht, aber rein vom Schreckeffekt oder von diesem, dass die Märkte erschrocken worden sind, das hat so ein bisschen Ähnlichkeiten zumindest mit 2019, 2020. Und Kobe sagt jetzt, was wäre, wenn wir erst am Anfang des Runs sind? Der Run hat noch gar nicht begonnen. Und der Run würde dann rein theoretisch gemäß dieser These erst im 25 richtig durch die Decke gehen. Und wenn wir das Ganze so ein bisschen koppeln mit den Makroelementen, die wir haben sehr wahrscheinlich im September eine Zinsanpassung von der Fed. Dann haben wir die Wahlen im November. Da haben wir mit Donald Trump einen Präsidentschaftskandidaten, der eher pro Krypto ist. Jetzt kommt mit Kamala Harris schon die ersten Gerüchte, dass eventuell die Demokraten wieder den Weg zu den Kryptofirmen und den Kryptowahlen suchen, weil sie halt gemerkt haben, da kommen ja wirklich noch Spenden rein. Das würde dann aber auch wiederum bedeuten, dass egal wer im November gewinnt, es pro Krypto wäre. Ich glaube, problematisch ist es eher, wenn die Demokraten die Connection zu den Krypto-Leuten nicht suchen, aber dann gewählt werden, also mit Kamala Harris quasi die Präsidentin gewählt wird und sie dann ganz klar diese Linie von Anti-Krypto, die wir in den letzten Jahren doch erlebt haben, weitergeführt wird. Dann sehe ich zumindest nicht so gut, was die USA anbelangt. Wenn jetzt aber, sagen wir eben, sei es Donald Trump oder Kamala Harris, mit Pro-Krypto-Eigenschaften in die Präsidentschaftsposition gewählt werden, dann wären das doch beste Voraussetzungen, dass wir vor allem dann den Wechsel in diesem Jahr noch erleben und der Bullrun dann 25 richtig durch die Decke gehen kann. Und das würde sich dann auch wieder decken mit den Anwendungsfällen, mit der Innovation, die jetzt immer noch nachhinkt, aber kommen wird, also Stichwort wieder Ethereum. Extrem viele Entwicklungen sind jetzt gerade in Arbeit und werden sehr wahrscheinlich in den kommenden 6 bis 12 Monaten angekündigt und realisiert. Und dann haben wir eben auch wieder die Werkzeuge für die institutionellen Investoren, die können jetzt in Ethereum investieren und das würde dann wiederum diesen sogenannten Flywheel-Effekt eigentlich auch auslösen, weil es bei Ethereum halt auch viel weniger braucht, um den Preis zu beeinflussen. Wir sprechen von 20-30%. Dann steigt der Preis. Wenn der Preis steigt, steigt das allgemeine Interesse im Markt, also nicht nur innerhalb von Krypto, sondern auch außerhalb von Krypto. Und das wiederum wäre positiv für genau diesen Effekt, dass wir das Ganze in Bewegung bringen. Das fehlt momentan noch. Also momentan sind die Märkte ein bisschen zurückhaltend, man ist unsicher. Auch die Situation, dass halt alles zusammenhängt, macht es nicht einfacher. Und ich glaube, deshalb müssen wir abwarten. Aber um deine Frage nochmal kurz zu beantworten, ja, ich glaube an einen klassischen Bullrun, vielleicht der letzte wirklich große, aber ich glaube, er wird doch noch größer als das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben.
Spannend. Also ich glaube auch grundsätzlich dran. Ich frage mich dann immer für mich selbst und deswegen finde ich unsere Gespräche auch immer so spannend, weil es mir hilft, auch mal ein paar Gedanken zu ordnen. Also ja, die Frage ist bei mir selbst halt mal, wie viel ist bei mir Hoffnung und wie viel ist wirklich Glaube, aber ich sehe auch die Fundamentals und die Datenlage geht in die richtige Richtung. Du hast gerade schon ein paar Sachen genannt, auch ich bin grundsätzlich auch bullish auf Ethereum, weil ich glaube, da ist einfach so viel Potenzial und du hast vorhin auch schon gesagt, im Grunde müssen wir alle Layer 2s vergleichen mit Solana beispielsweise. Also ja. Es wird ja einfach viel von Ethereum dann auch ausgelagert, was ja auch Teil des Plans ist, Teil des Ökosystems ist und von daher, wenn Ethereum dann der Settlement-Layer weiter ist oder der Internet-Computer dann wird, dann ist da noch eine ganze Menge Potenzial und da auch, das ist auch so ein bisschen die Ernüchterung, die ich über die letzten, sagen wir mal, über das letzte Jahr mitgenommen habe, also diese großen Versprechungen, die wir auch im Web 3 mit NFTs etc. hatten, dass sich das aber alles noch hinziehen wird, also dass sich Krypto ein Stück weit auch was den Bullenmarkt angeht, was das die Investierbarkeit angeht von Assets, dass sich das auch so ein bisschen entkoppelt. Da sind wir ja, glaube ich, einfach viel weiter schon und haben auch große Schritte gemacht. Jetzt hängt natürlich dann auch dementsprechend auch einfach mehr von Makro ab. Aber die ganzen innovativen Anwendungsfälle, da sehen wir ja immer noch viele Sachen eigentlich über. Also es gibt, ich habe auch viele Podcast-Gäste, wo man ja merkt, was da gebaut wird, welches Potenzial dahinter steht, welche spannenden Lösungen da sind. Aber das große Problem heute ist einfach, dass es noch viel zu komplex ist, also für Nutzer vor allem. Und wie beim Internet, ich glaube, das ist ein echt schöner Vergleich, da war es am Anfang ja auch nicht einfach. Also heute ist es super einfach, man ist eh always on, aber sich in das Internet einzuwählen. Also ich weiß nicht, wer die Modems noch kennt, die man dann erstmal konfigurieren musste, dann noch den Tarif raussuchen. Dann war es ewig lang, bis ich das Ding eingewählt hatte. In der Zeit konnte man nicht telefonieren und so. Und das war ja am Anfang auch nicht so einfach. Und ja, Web3 zu nutzen ist halt de facto nicht einfach. Und trotzdem sehen wir Lösungen, wo es entweder auf der industriellen Seite, finde ich, spannend wird, also wo man sieht, dass einfach vielleicht noch experimentiert wird gerade, aber das ist einfach, also schon allein, wenn wir uns, weiß ich nicht, bei Toyota anschauen, die jetzt mit Fahrzeugschein letztendlich, beziehungsweise die Meldebehörde in den USA hat ja jetzt auf Avalanche, glaube ich, das auch getestet mit Fahrzeugschein. Wir sehen Toyota, die mit so einem digitalen Fahrzeugbrief oder dem digitalen Äquivalent arbeiten. Also wir sehen super viele Möglichkeiten eigentlich, aber, und das fand ich vorhin, das ist für mich auch so, das Internet hat so gut funktioniert, weil ja auch dann die Handys kamen oder die Smartphones kamen, das iPhone kam, dann kamen Apps und das hat das Ganze ja nochmal beschleunigt. Ne? Das sind ja auch verschiedene Technologien, die ineinander greifen. Und ich glaube, das sehen wir auch irgendwo oder werden wir auch so im Web3 sehen, wenn eben beispielsweise auch dann AI dazukommt. Und vielleicht auch der Bedarf an dezentralen Anwendungen höher wird. Also da spielt ja auch viel zusammen. Und wenn man es auch so mit Stichwort AI vergleicht, ne, da sind wir heute an einem Punkt, wo man einfach auf ChatGPT gehen kann, eine Frage eingibt und dann wahrscheinlich, wenn man es das erste Mal macht, sowieso, aber auch danach, wenn man weiß, wie man die Fragen stellt, super überrascht ist vom Ergebnis und damit wirklich weiterarbeiten kann und enorme Effizienzgewinne nutzen kann eigentlich. Aber KI gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Also das ist halt auch schon eine Technologie, wo viel passiert ist in den letzten 40, 50 Jahren. Und da wird es jetzt einfach für den Nutzer. Und ich glaube, da sind wir bei Web3 leider noch ein ganzes Stück weit entfernt, aber wir sehen zumindest die Schritte. Wie ist da aber so?
Genau. Vielleicht ganz kurz. Ich habe gestern ganz per Zufall in einem Short-Form-Format die Präsentation von Steve Jobs mit dem iPhone gesehen. Das war ja 2007. Und dann hat er quasi die Präsentation oder das iPhone so angekündigt. Wir haben die Leute gefragt, was sie möchten. Und sie haben gesagt, wir möchten einen breiteren Screen beim iPod. Damals gab es ja den iPod, den MP3-Player. Wir möchten ein Telefon und wir möchten ein modernes Device, um das Internet, also ein Internet-Communicator hat er es damals genannt. Also diese drei Eigenschaften möchte man von Apple quasi, dass sie in einem Gerät verbinden. Und dann hat er eben das iPhone gebracht und wir dürfen auch nicht vergessen, den App Store gab es ja in der ersten Version auch noch nicht. Der App Store war ja dann eigentlich die richtige Revolution davon und die kam etwa 1 bis 2 Jahre später, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sprich, das erste iPhone hatte einen Browser, Telefon, YouTube und so ganz, ganz einfache Möglichkeiten zu kommunizieren. Wenn du jetzt überlegst, das war 2007, Stand heute ist das iPhone einfach nicht wegzudenken, aber 2000 wiederum mein 2000 hatten wir noch die Nokia-Phones, das war noch das Beste oder das Höchste der Gefühle, teile noch die Brick-Phones oder die ganz großen und damals war es auch war es noch nicht quasi vorstellbar, dass wir dann, dass das klassische Beispiel aus der Dotcom-Blase ist ja Pets.com, dass du quasi das Hundefutter aus dem Internet bestellst und dann am nächsten Tag geliefert bekommst. Und heutzutage ist diese Vision ja real und das noch zusätzlich auf Mobile. Das heißt, ich kann auf dem Handy jetzt Hundefutter bestellen und kriege es morgen an die Haustür geliefert. Und ich glaube, bei Web3 allgemein sind wir auch an einem Punkt, bei welcher es jetzt unterschiedlichste Visionen gibt, wie es aussehen könnte. Ein großer Teil wird leider von diesem Projekt nicht funktionieren, bankrott gehen, viel Geld einsammeln, viel Geld verbraten. Und ein ganz, ganz kleiner Teil wird sich aus dieser Evolution heraus quasi entwickeln. Und dann werden wir in dieser neuen Welt quasi mit diesen Applikationen interagieren. Mit welchem Medium, auf welcher Plattform, welche Chain, welches Token, welches NFT, das kann, glaube ich, noch keiner beantworten. Aber das müssen wir uns schon bewusst sein, dass Innovation kann halt in diesem Zusammenhang halt einfach mal 10, 15, 20 Jahre dauern, bevor es an diesen Mainstream-Level halt auch erreicht.
Ja, und dann, also da hast du mal ein BlackBerry gehabt oder benutzt?
Ja, klar, ja, ja.
Das, also das war ja auch, das war für mich auch so, dass genau das, welche Innovationen überleben dann auch, ne? Also BlackBerry war ja das Nonplusultra in der Corporate-Welt und es war auch cool. Also du konntest halt mobil super schnell E-Mails schreiben, wenn du ein bisschen geübt warst irgendwo, mit der Tastatur einfach. Und jeder hat gesagt, also nee, so ein Screen wird das nicht ablösen. Also es ist unvorstellbar, dass du brauchst diese Tastatur, um E-Mails schreiben zu können. E-Mail ist der Use Case. Ja. Und ja, also ich weiß nicht, ich habe schon lange keinen BlackBerry mehr gesehen, weder im Flieger noch irgendwo in Meetings. Also es,
Also auch, oder BlackBerry in den USA, Nokia in Europa. Das waren so die Non-Plus-Ultra-Devices. Und in der Business-Welt dann eben BlackBerry und so Freizeit war Nokia. Und jeder hatte ein Nokia. Klar, es gab dann noch Sony Ericsson und wie sie alle, oder Ericsson ursprünglich und dann Sony Ericsson und so. Aber du hattest quasi kein anderes Handy. Jeder wusste, was ein Nokia ist. Und es war so Standard-Interface, wie du interagierst, Snake, wir kennen das alle. Und heute ist Nokia mehr oder weniger nicht existent. Ja, es gibt sie noch und sie machen ein bisschen auf Retro-Design und so, aber es hat niemals die Marktstellung, die es hatte. Und es kann sehr gut sein, dass wir auch das iPhone in 10, 15 Jahren nicht mehr haben werden, weil es einfach ein komplett neues Device gibt, sei es eine Brille, Apple Vision Pro etwas, so etwas in diese Richtung oder etwas ganz anderes, die Uhr vielleicht, wer weiß, oder?
Ja, absolut. Und das, ich glaube, das ist das Spannende einfach an dieser Reise auch und das ist für mich auch persönlich das Spannende an Web3 nach wie vor, dass wir halt live dabei sein können und auch, wir können das ein bisschen mitgestalten, wir können es beobachten, wir sehen vielleicht so ein bisschen oder man entwickelt ein Gefühl über, welche Use Cases sind wirklich spannend. Es gibt sicherlich welche, die sind richtig, richtig gut, aber vielleicht zu früh, also wo einfach die Zeit noch nicht da ist und dann, werden vielleicht auch richtig gute Use Cases oder gute Startups das nicht schaffen. Aber letztendlich ist das ja gerade das Spannende zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, wie das zusammenspielt. Und ich glaube, was man halt, und das merkt man ja auch an den Beispielen, die wir gebracht haben, was man nicht vernachlässigen sollte, ist, glaube ich, einfach so dieses Zusammenspiel der Technologien. Also es ist niemals eine Technologie alleine, die sich da oder die Welt verändert. Und es ist auch niemals so mit, also es kommt einem vielleicht im Nachhinein vor, dass es über Nacht passiert ist, aber am Ende des Tages ist es ein Prozess und wir sind jetzt mitten auf dieser Reise mit AI wahrscheinlich gerade ganz oder KI wahrscheinlich gerade ganz vorne und schau mal, wo das Web 3 hingeht. Jetzt haben wir ein paar Mal NFTs erwähnt, was ist so gerade dein Bild für oder auf NFTs?
In den Nischen, also Nische heißt Kunst, heißt Digital Identity, also digitale Identitäten, teilweise Gaming, sehe ich immer wieder den Ausdruck NFT quasi in die Runde geworfen. Ja, wir möchten mit NFT eine Community aufbauen oder wir möchten NFT-Elemente ins Spiel einbauen oder NFTs werden die digitale Identität. Im Mainstream hingegen sehe ich von NFTs eigentlich keine Spur. Und das ist jetzt auch wieder so ein klassisches Beispiel, oder? Wir hatten jetzt diesen extremen Hype-Cycle im 2021, dann ist es eigentlich zusammengebrochen, nicht existent heute. Aber die Technologie, und das haben wir ja immer wieder auch in den Podcasts gesagt, die Technologie wird sehr wahrscheinlich irgendwie weiterleben. Werden die klassischen NFTs wieder zurückkommen? Nobody knows. Ein großer Teil der Kollektion wahrscheinlich nicht. Die Leute, die jetzt oder die Firmen, die jetzt relativ viel Geld haben oder eine klassische starke Community dahinter haben, die leben weiter, die existieren auch weiter. Und ich glaube, die werden weiterhin sehr stark bleiben. Und die haben halt auch die Mittel, um durch so einen Sturm oder sagen wir mal den Bärenmarkt der NFTs quasi durchzuleben. Bei den anderen kleineren Kollektionen sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen schwarz. Das heißt nicht, dass ich auch noch nicht irgendwie 20 NFTs in meinem Wallet habe, die ich jetzt nicht bewegen kann, weil es einfach keine Liquidität gibt. Das ist halt leider einfach so. Aber das ist auch so ein bisschen das Spiel, auf welches wir uns eingelassen haben. Also rein von Investmentperspektive war es natürlich, dass ein, zwei richtig durch die Decke gehen werden und ein großer Teil wird quasi gegen Null gehen. Also wir haben das VC-Spiel auf kleinem Rahmen im Retail-Bereich ein bisschen gespielt. Gleichzeitig bin ich halt sehr, sehr überrascht darüber, dass viele NFT-Projekte dem Community-Gedanken nicht treu geblieben sind. Dass es wirklich nur eine rein kalkulatorische Entscheidung gewesen ist, dass man sagt, das geht halt einfach nicht auf, die Royalties kommen nicht rein und man einfach irgendwo auch faul ist, sich keine neuen Innovationsmöglichkeiten zu überlegen. Und jeder, der mich kennt oder dich kennt, weiß, was für ein großer Fan ich von den Pudgy Penguins bin und ich muss sie natürlich jedes Mal erwähnen, weil das momentan halt einfach die einzige Kollektion, bei welcher ich wirklich komfortabel sagen kann, ich habe das Gefühl, in 3 Jahren ist das noch was. Bei vielen Kollektionen kann ich das leider nicht mehr sagen, beziehungsweise ich bin nicht mehr so involviert in diesen Communities, weil sie eben auch die Community fallen gelassen haben. Und das enttäuscht mich ein bisschen, weil ich trotzdem eigentlich ein ganz, ganz großer Fan von dem Gedanken Community bin. Und ich glaube, mit Community kann man einige Probleme auch lösen, wenn man natürlich schlussendlich möchte. Aber du bist wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer in der Branche drin. Wie siehst du den Markt? Also gibt es neben den, nennen wir mal die klassischen 3 Großen jetzt, das wären die Punks, die Apes und vielleicht noch die Penguins. Dann gibt es noch die, ich sag mal, die Mittelklasse, die Azukis und so, oder vielleicht die Doodles. Siehst du neben diesen, sagen wir, 3 bis 5 Kollektionen noch Kollektionen, die jetzt aus dem Nirgendwo wieder hochgesprungen kommen und plötzlich Mainstream werden?
Ich halte es auch für ganz, ganz schwierig. Also ich teile dein Bild. Also wir haben, glaube ich, da einen Hype gesehen. Ich glaube, dieses... Fand ich schön gesagt, wir waren alle so ein bisschen, wir haben das VC-Game gespielt in einem kleinen. Ich glaube, das ist ein Stück weit Teil des Problems, dass sowohl die Projekte hatten, als auch der NFT-Markt im Gesamten, dass einfach zu viel Spekulation da war. Und ich glaube, es für einige Projekte oder für Projekte auch wahnsinnig schwer war, dann irgendwo ihre Linie zu fahren, weil einfach zu viele Leute nur günstig kaufen wollten und den Blick auf den Floorprice hatten und teuer verkaufen wollten. Und in dem Moment, das ist ja nicht die Community, die du anziehen möchtest. Und ich glaube, das haben viele unterschätzt und ist ihnen wahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Ich bin auch enttäuscht von vielen Projekten, weil ich glaube, dass Community trotzdem ein so großes Potenzial hat. Allerdings, wir wissen es ja auch, auch aus der Zusammenarbeit mit Projekten, wie schwierig es auch ist, eine Community aufzubauen, zu managen, hinter einer gemeinschaftlichen Mission irgendwo zu vereinen und dann auch da ein Geben und Nehmen da ist und auch die Community dann vielleicht selbst proaktiv wird. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen den Projekten, die wir jetzt kennen und die da waren, von denen, die wir vielleicht in 3 Jahren noch sehen, ist diejenigen, die es geschafft haben, eine Community aufzubauen, wo die Leute einfach Fans sind, wo es eine Mission irgendwo gibt oder einfach ein Stück weit auch eine Roadmap, nicht im Sinne von, hey, dann kommt das und das und da kommt nochmal irgendwie ein Airdrop oder so, sondern einfach ein Plan oder vielleicht auch experimentiert wird, ist für mich auch völlig fein. Und ich glaube, wie bei den Pudgys, wo man sieht, okay, da passiert einfach dann auch aus der Community was plötzlich oder die Leute vernetzen sich trotzdem. Die machen was, die teilen. Wir sehen die GIFs in jedem Social-Media-Tool siehst du die Pudgy-GIFs und Leute verschicken die, ohne zu wissen, dass da ein NFT-Projekt dahinter ist. Oder finden die Spielzeuge cool. Die sind auch mega cool. Also, meine Kinder sind große Fans irgendwie von den kleinen Plushies, ja. Und ich glaube, das ist für mich auch ein Projekt, wo ich sehr gespannt bin, wie es weitergeht, was auf jeden Fall, wo ich glaube, die haben eine Chance zu überleben. Die Frage ist, was ist der NFT dann noch wert? Ne? Also was ist der NFT überhaupt? Ist es nur die Community-Zugehörigkeit? Ist es irgendwie ein Teil am, an der Firma und ich kann Sachen mitbestimmen? Ist es die IP, die ich nutzen kann und die ist plötzlich viel wert? Oder die kann ich zu was wertvoll machen, weil ich meine eigenen Projekte mache? Das ist ja auch so ein bisschen dieses Bored-Ape-Ökosystem. Da sehe ich das Gleiche. Also ich bin grundsätzlich immer noch nach wie vor bullish auf Bored Ape und Mutants und Co. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Challenge, dass wir immer noch Other Side haben, dass wir jetzt Project Dragon haben, also das ganze Gaming-Thema in die Richtung, wo auch Yuga geht, was eine große Wette ist, wo wir auch merken, das geht nicht von heute auf morgen. Und die Erwartungshaltung war, hey, das ist in 3 Monaten da und dann ist es irgendwie das neue Game oder das Metaverse überhaupt, wie auch immer. Aber da sieht man zumindest auch, dass eine starke Community da ist, dass die Leute dran glauben, dass die Leute sich untereinander vernetzen, dass die Leute mit Made by Apes irgendwelche Businesses gründen, die IP nutzen, dass sowas wie das Ape-Fest organisiert wird. Also ich glaube, das sind so Sachen und bei Azuki sehe ich das auch ein Stück weit. Wie gesagt, die Frage letztendlich ist, finden diese Projekte irgendwie auch auf einer Business-Sicht und finden die ihr Geschäftsmodell? Also jedes Unternehmen muss auch ja irgendwo wirtschaften und Umsatz machen und bestenfalls dann auch Gewinne erwirtschaften. Also finden die ihr Geschäftsmodell? Und das sehe ich bei den ersten Projekten. Ich glaube, das haben auch viele gemerkt. Und das Zweite ist halt, wie überträgt sich das auf den Floorpreis? Und da habe ich ehrlich gesagt noch keine Antwort drauf. Und ich glaube, das wird auch noch spannend zu sehen. Sehen wir dann nochmal so eine Phase, wenn beispielsweise wir einen Krypto-Bullrun haben und dann geht alles durch die Decke und dann fragen sich die Leute, oh, wohin mit meinen Gewinnen und kann ich vielleicht noch riskanter investieren? Sind es dann wieder Meme-Coins? Ist es dann was ganz anderes? Kommen vielleicht dann NFTs auch so ein bisschen zurück, wo Leute sagen, ich wollte schon immer mal einen Pudgy haben oder ich wollte schon immer mal einen Chromie Squiggle haben und jetzt gehe ich rein und dann sehen wir so ein bisschen eine quasi über einen Übertrag auf der Seite. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass wir es nochmal so sehen wie 2021, 2022, wo wirklich so dieser NFT-Hype da ist. Und weil dieses Narrativ oder weil, glaube ich, die Enttäuschung viel zu groß ist, was angeht. Und es war ja ganz oft das Community-Thema, muss man sagen. Sehe es aber auch
wenn
so
ich,
wie, ja.
Wenn ich mal ganz naiv fragen darf, für mich, was mich extrem erstaunt, und da hast du vielleicht einen besseren Insight in das Gesamte, wieso ist die ganze Royalty-/Lizenzierungsgeschichte, zum Beispiel bei den Apes, wieso wurde das nie Mainstream? Also für mich war immer der Gedanke, du nimmst 5 Apes, da kannst du wie so einen Bewerbungsprozess aufbauen und dann machst du eine Serie draus, das kann dann, klar, bei den Apes wird es eher für junge Erwachsene oder Erwachsene sein, bei den Penguins könntest du eher etwas im Bereich Trickfilm für Kinder machen oder so. Wieso selbst oder auch die Frage an die Pudgy-Community gestellt, oder? Weil für mich ist das eines der straightforwardesten Möglichkeiten, eigentlich das Ganze direkt mit dem Floorpreis zu korrelieren. Dass du sagst, Bewerbungsverfahren, wir nehmen jetzt 5 Pudgys oder 5 Apes oder 3 Apes oder 3 so, dann machen wir eine Serie draus und versuchen die Serie dann an Netflix zu verkaufen oder machen es auf YouTube und können vielleicht so auch Millionen von Ad-Revenue generieren und können so auch ganz transparent, wir kriegen, sagen wir, 10.000 von YouTube und dann wird das quasi nach Abzug von, sagen wir, 2.000 oder 1.000 Euro Kosten für uns, werden dann 8.000 bis 9.000 Euro an die restlichen Apes oder Pudgys verteilt. Wieso wurde dieser Weg nie richtig eingeschlagen, dass man gesagt hat, ihr besitzt die IP, ihr könnt euch mit eurem NFT auch irgendwo bewerben? Weil die Chancen stehen dann gar nicht mal so schlecht. Dann hast du eine von 10.000, sagen wir, und da kannst du ja immer wieder neue Projekte pushen. Und irgendeines wird dann auch richtig gut sein, weil das Skript gut ist oder der ist connected oder der schafft es in die Netflix-Serie oder der ist auf YouTube sehr populär. Aber da gab es eigentlich nie richtig einen Effort, meiner Meinung nach, das wirklich durchzubringen. Jetzt mit dem Hype, der nicht existent ist, ist natürlich viel schwieriger. Aber wieso hat sich das damals nie durchgesetzt? Was ist da deine These?
Ich glaube, dass... Ich glaube, es gab Projekte, die das versucht haben im Einzelnen. Ich glaube, ganz oft wurde unterschätzt, wie viel Arbeit dann auch dahinter steckt. Also ich glaube, wenn du als als bestehende Produktionsfirma jetzt hingehen würdest und sagen würdest, okay, wir machen das und wir bauen eine Story draus und du hast eigentlich alles, was du dafür brauchst, inklusive der Connections, inklusive der Marketingkapazitäten auch. Ich glaube, dann wäre es leichter. Also ein Beispiel, was mir einfällt, und das ist im Hype auch entstanden, Jenkins The Valet, die haben ja genau das probiert. Die haben ja auch, die wurden ja auch gesigned von CCA, also dieser amerikanischen Künstleragentur. Und eigentlich war das genau so ein Projekt. Man konnte sich bewerben, es wurden einzelne, oder man konnte über NFTs dann letztendlich auch verschiedene Keys erwerben und konnte Teil des Projekts werden. Und eigentlich, ja, hätte das durch die Decke gehen können beispielsweise. Und wenn du dann noch sagst, okay, jetzt habe ich schon 10.000 Leute, die das Projekt auf jeden Fall pushen und die vielleicht auch noch irgendwo Connections haben, ne? Das ist ja so ein bisschen die These dahinter. Ich glaube auch, die ist nicht unrealistisch. Wir haben es nicht gesehen. Ich glaube, weil viele, die es versucht haben, vielleicht auch an diesem Effort gescheitert sind, wie viel man dann doch reinstecken muss, damit das eben gut wird. Azuki sieht man das gleiche auch. Azuki hat sich ja sehr stark im Anime-Bereich positioniert und da soll ja auch noch mehr kommen, inklusive dann vielleicht auch Token noch, wie auch immer. Aber auch da sieht man, glaube ich, das dauert dann auch einfach. Also das geht nicht von heute auf morgen. Und wie du sagst, in dem Moment, wo der Hype dann weg ist, wo das große Interesse weg ist, ist es nochmal schwieriger, die Attention zu kriegen, die ich ja brauche, damit das irgendwo ein erfolgreiches Projekt wird. Also ich hoffe, das ist auch eher so ein Slowburn-Thema, wo man sagt, hey, da arbeiten Leute dran, da passiert einiges und dann kommt eines Tages der Blockbuster und der geht durch die Decke und dann hat das wieder einen Rückkopplungseffekt. Ob das dann wirklich so ist, ja, werden wir sehen. Aber ich glaube, das ist ja auch, das ist ein Bereich, wo es super funktionieren könnte, auch mit der Community, aber wo wir es auch nicht gesehen haben, ja.
Also for free Business-Idee, taggt uns, wenn ihr es durchführt. Jetzt mit den AI-Tools, die du angesprochen hast, gibt es relativ viele Möglichkeiten, gewisse Animations, Stories etc. mit AI eigentlich zu basteln. Und wenn du da ein bisschen kreativ bist und auch ein gewisses Interesse für das Thema hast, dann könntest du dir doch eines dieser Projekte nehmen. Nehmen wir ein klassisches Pudgy Penguins Projekt. Dann lässt du ein lustiges Skript schreiben und dann schaust du dir die AI-Tools an, die animieren können und versuchst da irgendetwas zu basteln und bringst das in die Community rein und sagen wir, du hast kein Geld, du hast keine Connections zu Netflix, dann startest du einfach den YouTube-Kanal und machst Shortform-Stories draus und versuchst so ein bisschen das neue SpongeBob eigentlich aufzubauen. Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, die wenig genutzt werden und ich glaube auch eine gewisse Informationsasymmetrie, die existiert von was ist der effektive Wert und was macht die Industrie momentan, weil halt momentan die Eyeballs nicht drauf sind, das Interesse für NFTs nicht da ist, sagt man, ja, das ist ja tot. Aber wenn wir jetzt über das NFT hinwegschauen und dann wirklich die Community, die Story, die Bilder dahinter quasi, so ein bisschen die Geschichte dahinter, das ein bisschen anschauen, dann könnte man das wirklich, also auch bei den Azukis, ich glaube, dass das Potenzial da wäre riesig, oder? Und die Frage ist halt, was kannst du als Community erreichen? Und ich habe halt das Gefühl, wenn du da ein bisschen kreativ bist, ein bisschen Skills brauchst du natürlich, also wenn du jetzt kompletter Computeranfänger bist, wird es nicht gehen, aber ich habe das Gefühl, mit den Tools, die heutzutage zur Verfügung stehen, kannst du sicherlich 2 bis 3 Folgen am Wochenende mehr oder weniger produzieren und etwas Cooles auf die Beine stellen. Und vergesst nicht, oder? Der Luca von Pudgy Penguins, der ist ein Tweet entfernt davon, deine Story zu retweeten oder deinen Tweet oder deinen YouTube-Kanal zu retweeten und plötzlich hast du Millionen von Eyeballs drauf. Also ich glaube nicht, dass die Chance da so gering ist für jemanden, der ein bisschen kreatives Denken hat und ein bisschen Interesse daran hat. Ich würde es unterstützen. Also wer so etwas machen möchte, kontaktiert uns gerne. Ich hätte Bock, so ein Projekt mit zu unterstützen. Vielleicht mache ich es auch selber. Aber ich habe das Gefühl, da ist etwas, dass man wirklich da kann man die Power der Community dann auch effektiv nutzen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich da auch nochmal gerne uns anpingen. Wir supporten das zu 100%. Ich glaube, wie gesagt, man muss Spaß dran haben. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch durchhält, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch, dass es auch gerade einige tun und dass es aber eine Durststrecke erstmal ist, bis so dann dieser eine Tweet kommt, ne? Und das ist dann vielleicht die, weiß nicht, das 23. Video. Also da muss man erstmal 23 gemacht haben und dann kommt so der klassische Übernachterfolg, aber dahinter steckt dann schon viel Arbeit. Aber es, ja, das Potenzial ist da, auch bei den NFTs, auch da zu schauen. Ich glaube, wie gesagt, die überleben oder die wir gerade sehen, die haben halt aus der Vergangenheit oder weil sie einfach ein paar Sachen richtig gemacht haben, eine gute Community, eine starke Community aufgebaut. Und das ist auch das Potenzial, was ich da weiterhin sehe. Art ist interessanterweise gerade auch total nicht interessant. Also das finde ich interessant. Wir hatten ja auch, selbst als so diese PFPs schon runtergingen und alles so ein bisschen, als das Interesse gefadet ist, als wir so in den Bärenmarkt rein sind, da kam nochmal so ein Digital Art, Generative Art Thema und dann gingen plötzlich, die haben sich komplett entkoppelt und jetzt sieht man eigentlich wieder, dass, also ich glaube, ein Chromie Squiggle irgendwo bei zwischen 3-4 Ethereum irgendwo liegt, wo vielleicht ein guter Einstiegspunkt ist für jemanden, der sagt, hey, ich wollte schon immer einen Chromie Squiggle haben. Aber wie siehst du das vorhin genannt hättest, das ist noch ein Thema, da haben NFTs ja auch Potenzial. Hast du da noch eine Sicht, weil das ist ja auch ein Thema, was du so ein bisschen verfolgst. Siehst du die nochmal kommen?
Ehrlich gesagt schon, ja. Also ich habe das Gefühl, rein aus Investmentperspektive, natürlich no financial advice und so, aber wenn ich jetzt ein Fonds wäre oder Kapital hätte und sowieso mich mit Kunst auseinandersetzen würde, dann habe ich das Gefühl, ich schaue jetzt gleich auf die Preise und sagen wir eben, du bist ein Millionenfonds oder hast zweistellige Millionenbetrag, dann ist ein Chromie Squiggle für umgerechnet 8.500 oder eben 3 ETH gerechnet und ein Fidenza für 65.000 oder 25 ETH gerechnet und ein Ringer für 17,69 bzw. 46.000 US-Dollar, habe ich das Gefühl, ist gar nicht so ein schlechter Deal. Also dann nimmst du halt knapp 100.000 in die Hand und das gilt jetzt wirklich für die großen Investoren, nicht jetzt für jeden Hobby-Investor oder so. Beim Hobby-Investor glaube ich, ist deine Chromie-Squiggle-These gar nicht mal so verkehrt. Da bist du halt mit 8.500, ist immer noch ein satter Betrag. Aber könnte man sagen, hey, wenn es dir ästhetisch gefällt, hast du im schlimmsten Fall ein cooles Bild an der Wand. Oder das ist so immer mein Gedanke. Ich würde jetzt nie etwas kaufen oder irgendwie in etwas investieren, was ich nicht Freude hätte. Also der Grund, wieso ich einen Damien Hirst immer noch habe, ist, weil ich Freude daran habe. Und kein Problem eigentlich, das Ding auch aufzuhängen oder so, gleich mit Chromie Squiggle, oder? Und ich glaube da, für jemanden, der es aus reiner Investmentperspektive anschaut, also die Museen, die Family Offices, die Kunstinvestoren und so, da finde ich, ist jetzt diese 80 bis 100.000 US-Dollar, die man investieren würde, ein relativ Low-Risk-Investment mit einem potenziell größeren Upside. Weil die Idee ist ja auch die, wenn der Kryptomarkt ansteigt, dann gehen die NFT-Preise meistens Hand in Hand. Das heißt, best case hast du einen Anstieg von, sagen wir, Ethereum von 2,6 auf 3,2 oder 3,5 und dann werden die Floorpreise auch ein bisschen nach oben gehen. Also da ist die Chance für alleine schon 10%, 20%, 30% Anstieg meiner Meinung nach relativ hoch. Würde ich jetzt viel tiefer noch in den Generative Art gehen? Nicht, wenn ich mich nicht auskennen würde. Also ich würde mal sagen, wenn du dich mit Kunst auseinandersetzen möchtest und es dich wirklich interessiert, dann habe ich das Gefühl, kannst noch viel üblere Gems für 2.000-3.000 US-Dollar finden. Aber dann ist natürlich das Risk-Reward nicht mehr so stark gegeben. Ich würde mal sagen, für jemanden, der sagt One and Done, entweder ein Chromie Squiggle oder ein Fidenza, dann hast du was Cooles für dein Hedgefonds-Office an der Wand und hast wahrscheinlich auch noch ein cooles Investment gemacht. Und ich glaube, es ist immer wieder ein Konversationsöffner, wenn du so ein Kunstwerk oder ein NFT besitzt. Ist natürlich immer wieder Pain für die Leute, die sich mit der Technologie nicht auskennen. Wo halte ich das? Wer bewahrt das auf? Wie ist es versichert? Und solange diese Fragen auch nicht geklärt sind, sind diese Assets meiner Meinung nach eben auch unterbewertet. Also wer sich quasi da mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, Wir würden wahrscheinlich, du Fabian, noch eher, würdet da wahrscheinlich auch unterstützen für jemanden, der sich da nicht auskennt. Da gibt es Möglichkeiten, wir haben das auch schon für unterschiedlichste Leute gemacht, aber für die Leute, die wirklich ein Interesse daran hätten, so etwas, habe ich das Gefühl, wenn dann die Versicherungen kommen und die Verwahrung und wenn das Ganze so Mainstream ist, dann kriegst du den Fidenza auch nicht für 25 ETH, das kann ich ziemlich sicher garantieren. Also da glaube ich historisch gesehen nicht so verkehrt, aber wie gesagt, da muss man sich ein bisschen mit der Technologie auseinandersetzen.
Ja, absolut. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich glaube, das Thema auseinandersetzen. Also auf der einen Seite gerade den Sommer mal genießen. Auf der anderen Seite ist vielleicht jetzt einfach auch ein guter Zeitpunkt, um ohne den Stress, ohne die ganze FOMO einfach in ein paar Themen reinzuschauen, die gerade nicht so interessant für den Markt sind, für die Allgemeinheit sind. Und ja, pingt uns gerne an, wenn ihr da in eine Konversation einsteigen wollt, wenn ihr sagt, hey, das Thema, ich habe hier meinen NFT, mein Community, mein PFP und den animiere ich gerade oder ich habe Ideen dafür, wie ihr es machen könnt, also gerne anpingen. Alle Links in den Shownotes, einmal direkt zum Krypto-Podcast und zu Fayers natürlich, dann auch gerne den Newsletter abonnieren, da könnt ihr auch entweder direkt in Kontakt treten oder bleibt zumindest up to date, was so die großen Entwicklungen angeht und die Themen, die wir uns auch anschauen. Und damit, ja, Fayers, vielen, vielen Dank. Ging irgendwie super schnell vorbei. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Themen jetzt irgendwie mal so einmal durchgekaut. Aber es ist immer wieder spannend, auch diesen Austausch. Und ich glaube auch für uns zu sehen, okay, was schauen wir uns an? Wo ist unsere These vielleicht? Was ist so gerade unser Gefühl auch von vom Markt, wie wir ihn sehen, von den Communities, in denen wir drin sind, von den Kontakten, die wir haben? Und von daher sind wir spannend, wenn wir uns das nächste Mal nicht allzu bald treffen, dann sind wir hoffentlich schon bei einem höheren Kurs. Machen wir noch als Abschiedsfrage vielleicht noch eine kleine These oder eine kleine Einschätzung. Bitcoin-Preis, da finde ich, sieht man es immer ganz gut, Ende des Jahres. Was würdest du sagen?
Ich hatte lustigerweise Ende letzten Jahres in einer Gruppe, ganz, ganz kleine Gruppe, hatten wir auch diese Preisvorhersagen in die Runde geworfen und alle so 120, 150 und so. Und ich war, glaube ich, der irgendwie gesagt hat 89 oder so. Und ich möchte darauf beharren und ich sage einfach auch so 89, 90.000, sage ich bei Bitcoin.
Sehr cool. Ja, was immer noch ein spannendes paar Monate dann vor uns sind auf jeden Fall.
100%. Guter Anfang, sagen wir, für einen richtigen Run.
Cool. Vielen, vielen Dank für deine Insights, für das Gespräch und ich wünsche dir weiterhin einen schönen Sommer. Wir sehen uns bald wieder.
Danke ebenso. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Peace and out.